Ach, du heilige Dreifaltigkeit! Ihr seid mir wirklich ein paar interessante Frauenzimmer. Schon vor über einem Jahr seid ihr mir das erste Mal begegnet, bei einer Recherche für Göttinnengeschichten für ein Hedge Sisters Projekt. Damals habe ich euch in einem Winkel meines Herzens vorerst mal abgelegt, für spätere Begegnungen. Und nun ist es soweit. Nun möchte ich euch in meine Geschichtenspinnstube einladen. In mein kleines Erzählerinnenhäuschen. Und da, direkt hier bei mir, fängt die Spurensuche nach euch auch schon gleich an. Denn an meiner Haustür seid ihr in Kreide verewigt. C plus M plus B. Auf einer schwarzen Tafelfolie. Angeschrieben dort am 6. Januar von einer Frau, die die sternsingenden Kinder wohl doch lieber nicht allein durchs Dorf ziehen lassen wollte. Zu gefährlich bestimmt. Wie dem auch sei, sie schrieb mir nach dem halbherzigen Gesinge der Halbfüchsigen und der obligatorischen Schokoladenschenkerei an die heiligen drei Könige, von denen übrigens nur einer ein Junge war, mit Kreide an die Tür. Die Jahreszahl und C plus M plus B. Kaspar, Melchior, Balthasar. Die in der Bibel gar nicht so vorkommen und erst ab dem 6. Jahrhundert so genannt werden und übrigens gekleidet sind in den Farben der uralten Göttinnendreiheit, schwarz, rot und weiß. Wenn ich da dann mal nachforsche, dann finde ich heraus, dass der Brauch der Haussegnung Anfang des Jahres durch drei Gestalten aber sehr viel älter ist. Drei Frauen nämlich waren es, die da segnend umherzogen. Und euch drei Frauen möchte ich doch mal auf den Grund gehen. Ihr habt so viele Namen. Wo fange ich da bloß an? Margareta mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madel. So schallt es mir aus dem Internet entgegen, wenn ich nach euch suche. Heiligengeschichten, Geschichten des Martyriums in vielfältigster Gestalt, verchristlicht, verändert, verwischt. Besonders nah steht mir natürlich Katharina. Als meine Namenspatronin ist sie mir als erste begegnet, schon vor vielen Jahren. Und schon als Teenagerin, als ich mir ihre Geschichte durchlas, kam es mir seltsam vor, diese Geschichte mit dem Rad der Folter. Katharina, die Reine, die standhaft blieb im Glauben. Katharina, Margareta und Barbara, C plus M plus B. Na sowas. Na gut, ihr habt ja aber auch noch andere Namen. Die heilige Fides, die heilige Spes, die heilige Caritas oder Sankt Einbede, Sankt Warbede und Sankt Willebede. Es gibt so viele christliche Gestalten, in die ihr euch gehüllt habt. Wenn ich nun aber auf der virtuellen Zeitleiste zurückspule, welche Namen finde ich dann? Einpet, Gberpet, Firpet. Urd, Verdandi, Skuld, Nona, Decima, Morta, Clotho, Lachesis, Atropos. So viel zum Thema multiple Persönlichkeiten. Mir geht es heute aber zuerst und vor allem um euch in der folgenden Gestalt Ambet, Barbet und Wilbet. So ziemlich das Erste, was mir bei den Recherchen begegnete, war ein Video von einer jungen YouTuberin namens Burning Pumpkin Lady. Diese junge Dame nämlich spricht euch einfach mal die Existenz ab. Denn, so stellt sie klipp und klar fest in ihrem Video Ambet, Barbet und Wilbet und warum es sie wahrscheinlich nie gegeben hat, die Esoterik-Szene habe ja keine Ahnung und berufe sich auf lauter Dinge, die völlig aus der Luft gegriffen seien. Zudem kommen viele Vermutungen über euch, ja aus der Feder von Hans-Christoph Schöll, der das Pech hatte, genau in der Zeit zu leben, zu forschen und zu publizieren, über die man heute in Deutschland am besten gar nicht mehr spricht. Schon allein deshalb muss man, so die gute Burning Pumpkin Lady, alles eigentlich ablehnen, was er gesagt hat. Und außerdem hat die Wissenschaft ihn ja nie anerkannt. Das sagt doch schon alles. Aha. Aus der Luft gegriffen seid ihr also. Das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, wenngleich die junge Dame es wahrscheinlich anders meinte. Denn es kommt mir tatsächlich so vor, als seid ihr sehr luftige Schwestern. Fata Morganen, die hasch mich spielen mit der Vorstellungskraft und dem Erinnerungsvermögen der Menschen. Aus der Luft gegriffen, so wie Sprache eben Luft in Laute verwandelt. Laute wie am und bor und will. Die Sprachforschung steht hierzu noch ganz am Anfang. Ambet. Die Silbe am scheint zurückzugehen auf die große Urfrau, die Mutter aller Götter. Auf Ana, Anu, Danu. Ihre Kinder, die Kinder Danus, sind die Tuahadedannen, die irgendwann vom keltischen Festland nach Irland übersiedelten. Reste dieser Silbe, an, finden sich noch heute in den Ahnen und natürlich im Namen Anna. Christoph Schöll sieht auch einen Zusammenhang mit dem keltischen Ana, was Wasser, Land oder Sumpf bedeutet, und dem gotischen Fani, also Moor. Du, Anabet oder Ambet, bist also die Erdige, die Erdmutter, die Erdgöttin. Bei dir, Borbet, ist die Sache schwieriger. Schöll stellt Bezüge her zu dem keltischen Wort Borko für strahlend oder hell. Dazu kommt eine Verwandtschaft mit Perat, althochdeutsch für hell oder glänzend, dem auch Frau Percht ihren Namen verdankt. So stellt der Forscher dich als Sonnengöttin dar. Ein interessantes Beispiel aus der Ortskunde ist übrigens der alte Name der Stadt Worms, Borbetomagus. Worms ist eine uralte keltische Siedlung und so reicht der alte Name in eine Zeit lange vor jeglicher Christianisierung zurück. In der Taufkapelle des Wormser Doms gibt es ein aus der gotischen Epoche stammendes geheimnisvolles Flachrelief von euch dreien in der Gestalt der Embedde, Warbedde und Willebedde. Wie es das Bild dorthin geschafft hat, aus dem Bergkloster, in dem es ursprünglich zu Hause war, ist unbekannt. Fakt ist aber, dass ihr drei seit dem 12. Jahrhundert im Dom thront. Und das, obwohl Bischof Burchard, der Erbauer des Wormser Doms, die Verehrung der drei Frauen als Sünde bezeichnete und alles daran setzte, sie zu verbieten. Das gibt mir doch Anlass zur Vermutung, dass die Menschen euch bis ins 11. Jahrhundert noch immer verehrt haben, und zwar in eurer alten, vorchristlichen Gestalt. Für dich, Wilbet, kann man den Bezug zum Wort Wheel, also Rad oder Scheibe, herstellen. Die Sprachforschung ist sich da unsicher. Aber mir sticht schon ins Auge, dass deine Nachfolgerin, meine Namenspatronin Katharina, ebensolch ein Rad bei sich hat. In jedem Fall sieht Schöll in dir die Mondgöttin, womit die uralte Triade Erde, Sonne und Mond komplett wäre. Aus der Luft gegriffen also. Aus der Luft gegriffen ist dann wohl auch das Wort Bet. Auch hier zermartern sich die Sprachforscher ihre Köpfe. Ist diese Wortwurzel altdeutsch? Keltisch? Vorkeltisch? Sigrid Früh und Kurt Derungs schreiben hierzu Interessantes. Zusammenhänge entstehen zwischen Bitu, dem keltischen Wort für Welt, Lebensalter und Zeitraum. Bet, der Kosmos und alles, was ist. Und die Beten wären dann die Unvergänglichen. Betula wird erwähnt, das hebräische Wort für junge Frau. Und wieder ist faszinierend, wo sich heute noch Spuren in unserer Sprache finden. Wenn wir beten, wen rufen wir denn da tatsächlich an? Wir liegen in Betten. Auch ein Wort, das auf Bet zurückgeht, nämlich auf die Mutter Erde, auf der unsere Ahnen schliefen. Hierzu fand ich auch etliche ziemlich witzig anmutende alte Gemälde aus der christlichen Tradition, wo irgendwelche Heiligen abgebildet sind und daneben ein Bett mit drei Frauen darin. Auch das Wort Butter geht auf diese Silbe zurück. Und das Motiv von Butter als Zeichen für Fülle und Wohlstand und des Butterfasses, auf dem später im Zuge der christlichen Erzählweise böse Hexen durch die Lüfte reiten, das interessiert mich natürlich als Erzählerin ganz besonders. Ebenso interessiert bin ich als Geschichtenerzählerin daran, wo und wie ihr in Sagen, Märchen und Mythen auftaucht. Und ich freue mich, da eigentlich dauernd auf euch zu stoßen. Da sind zum Beispiel die Sorja in der slawischen Mythologie, die albanischen Fati, die rumänischen Ursitori. Da treffe ich auf die slowenischen Rojenice, die mir besonders lieb wurden durch meine Bearbeitung des Märchens um den Zlatorog, einen Bock mit goldenen Hörnern, der von drei weißen Frauen gehütet wird. Und natürlich führt die Spur auch zu den ganz großen Schicksalsgöttinnen, die griechischen Moiren, die germanischen Nornen, die römischen Parzen. Und die keltische Mythologie ist voll vom dreifaltigen Aspekt der Göttin: Maiden, Mother, Crone, Jungfrau, Mutter, weise Alte. Man findet sie in so vielen Gestalten. Und ständig taucht ihr zu dritt auf. Entweder als weiße Frauen, weiße Fräulein oder weiße Schwestern. Oder in eurer Dreigestalt in Weiß, Rot und Schwarz. Man nennt euch drei Wildfrauen und die drei Saligen, die drei Ewigen, die drei Jungfrauen, die drei heiligen Madeln oder eben die drei Beten. Und ich muss sagen, dafür, dass ihr aus der Luft gegriffen seid, macht ihr das ziemlich gut. Eine große Hilfe bei meinen Recherchen war mir das wundervolle Buch »Der Kult der drei Frauen« von Kurt Derungs und Sigrid Früh, der großen deutschen Märchenerzählerin. Es ist eine wahre Fundgrube an profundem Wissen über euch in all eurer Vielfalt. Ganz besonders berührt hat mich dabei die umfassende Sammlung an lokalen Sagen. Aus jedem Bundesland gibt es eine Vielzahl an alten Überlieferungen zu euch. Da geht es um drei verwunschene Frauen, die in einem Berg oder Schloss auf Erlösung warten, oder drei weiße Schwestern, die immer wieder an einer Quelle oder einer Wiese gesehen werden. Da sind Orts- und Flurnamen, Berge und Hügel, Höhlen und Quellen mit Namen wie Frauenwald, Weibersbrunn, Triberg, drei Schwestern. Die Entdeckung all dieser Ortsnamen und die Realisierung, dass es auch im deutschsprachigen Raum unzählige Kraftorte gibt, die in Verbindung mit der großen Göttin stehen, das ist mir eine Herzensfreude. War ich doch lange der Überzeugung, alles Gold, was dieses Thema anbelangt, läge in Großbritannien, wo es noch so viele Kraftorte gibt, wo die Tradition des Erzählens ungebrochen ist, wo das Land noch spricht. Ha, was aber, wenn ihr auch hier die ganze Zeit sprecht? In Meransen zum Beispiel. Meransen, diesem Ort in Südtirol, der durch seinen bis heute erhaltenen Betenkult und seine Betenverehrung bekannt ist. Es ist nämlich so: In der Kirche zu Meransen werden seit uralter Zeit drei Jungfrauen verehrt. Das Phänomen der Einverleibung von Göttinnen durch das Christentum und Umgestaltung in weibliche Heilige ist mir als Erzählerin ja nun wirklich nicht neu. Aber Meransen ist doch zu schön, um es nicht als Beispiel zu nennen. Die zumeist erzählte Legende siedelt die drei Jungfrauen von Meransen im Gefolge der heiligen Ursula an. Die heilige St. Ursula samt ihren sagenhaften 11.000 Jungfrauen. Die Sage berichtet, die drei seien vor heidnischen Wilden hierher geflüchtet und hätten dann viele Wunder gewirkt. bedenke ich nun aber, dass es keine einzige historische Quelle gibt, die die heilige Ursula belegt, dass aber die Tatsache sehr wohl belegt ist, dass es in Meransen nicht nur ein Quellen-, sondern auch ein Baumheiligtum gab, sowie einen archäologisch bewiesenen keltischen Kultort direkt in der Mitte der später darüber gebauten Kirche. Und wenn ich dann noch bedenke, dass ihr in der Pfarrkirche Jakobus zu Meransen einen eigenen Altar habt, wenn ich von einem Protokoll von 1650 lese, das besagt, dass die Meranser sich bereits seit 3 Jahrhunderten standhaft dagegen wehrten, die alten Bräuche zu vergessen und dafür gerügt werden mussten, dann ist doch wirklich mal wieder ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Noch heute, so fand ich heraus, werden in Meransen bei Prozessionen die 3 Jungfrauen auf einer Prozessionsfahne vorangetragen. Und mir läuft ein wohliger, dankbarer Schauer über den Rücken, in dem Wissen, dass nicht allzu weit entfernt jeden September sich Menschen in Tracht auf den Weg machen, um die alte Göttin zu verehren. So taucht ihr auf, in Sagen, Märchen, auf Heiligenbildern, aber auch in alten Kinderreimen und Liedern. So auch das kleine Liedchen, das ich fand und zu euren Ehren neu vertont habe. Im Buch von Derungs und Früh stehen unzählige Varianten dieses Liedchens, auch wieder aus allen Gegenden und Bundesländern. Und immer kommen 3 Frauen, 3 Schwestern, 3 Puppen darin vor. Und ganz oft das Handwerk, Spinnen, Weben, Nähen, aber auch ein Brunnen und ein Kind, das empfangen wird. Und das Motiv kennen wir ja nun bereits, wieder aus dem Zusammenhang mit der großen Frau Percht, die die Heimchen bringt. Noch so vieles könnte ich über euch erzählen, Ambet, Barbet und Wilbet. Von den über 800 Matronensteinen zum Beispiel, die man überall auf ehemaligem römischem Boden gefunden hat. Auf fast allen seid ihr zu dritt abgebildet und ihr habt unzählige Namen. Es scheint, dass es für jeden Anlass und für jedes Problem eine eigene Variante von euch gab. Die älteste gefundene Inschrift eines Matronensteines datiert zwischen 70 und 89 nach Christus und stammt aus Andernach. Und so vieles spricht dafür, dass ihr schon lange vor Christus auf den Erdenplan getreten seid. Wenn ich hier alles aufzählen wollte, was ich bisher über euch erfahren habe, dann wird diese Geschichte 3-mal so lang wie die anderen. Und klar, das hättet ihr verdient, schließlich seid ihr zu dritt. Doch will ich es dabei belassen und die weitere Spurensuche der geneigten Zuhörerschaft antragen. Ambet, Barbet, Wilbet oder wie auch immer ihr gerade genannt werdet. Ihr seid die Wohltäterinnen. Seit alters her haben sich die Menschen an euch gewandt, um Nahrung, Schutz und Fürsprache zu erhalten. Unzählige Geschichten zeugen davon. Helft ihr mir dabei, die Geschichte der 3 Muhmen, die aus Skandinavien zu mir drang, in eurem Sinne zu erzählen. Kraft der Erde, Licht der Sonne, Magie des Mondes, seid ihr meine Helfer. O heilige Dreifaltigkeit. Amen.
Sonne, Sonne, scheine, jetzt fahren wir über Rheine, jetzt fahren wir übers Glockenhaus, da gucken 3 schöne
In einem Land, nicht weit von diesem hier, lebte einmal ein armes Mädchen. Die Mutter war ihr früh gestorben und sie lebte mit ihrem Vater mehr schlecht als recht. Der gute Mann versorgte sein Kind mit allem, was zum Überleben nötig war, aber die weiblichen Künste, wie die Kräuterkunde und das Spinnen, hatte sie nie erlernt. Es kam der Tag, da spürte das Mädchen, dass es an der Zeit war, in die Welt hinauszugehen. »Vater«, sprach die junge Frau, »ich will hinausgehen in die Welt und Arbeit suchen für mein Brot und schauen, was ich noch im Leben lernen kann.« Mit schwerem Herzen gab der Vater ihr den Segen und ließ sie ziehen. Es dauerte nicht lange, da kam sie an den Hof der Königin. Es war ein Ort des Schaffens und der Freude, und jeder hier war fleißig und emsig, am meisten aber die Königin selbst. Das Mädchen fragte bei den Wachen am Tor, ob Arbeit zu haben sei im Schlosse. Und siehe da, es hatte gerade eine Dienstmagd sich verheiratet, ihr Posten war frei und so wurde das Mädchen eingestellt. Sie erhielt die Kleidung einer Dienstmagd und fortan tat sie jede Arbeit, die man ihr auftrug, gern und mit Fleiß. So gewissenhaft und fleißig war sie, dass es der Königin zu Ohren kam. Sie ließ das Mädchen rufen und sie gefiel ihr wohl. Und es dauerte nicht lange, da ernannte die Königin sie zur ersten Kammerzofe. Fortan musste sie der Königin zu Diensten sein, sie ankleiden und kämmen, ihr aufwarten und alles hinterhertragen. Das missfiel den anderen Zofen. Sie zischelten hinter ihrem Rücken über sie. »Was fällt der ein? Kommt zu mir nichts, dir nichts daher und wird im Handumdrehen befördert, während wir alle seit Jahren schuften und uns langsam hocharbeiten müssen.« Und sie beschlossen, dem Mädchen eines auszuwischen. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten giftig. Sie überlegten hin und her, heckten dieses aus und jenes und ersannen schließlich einen Plan. Die dienstälteste Magd ging zur Königin. »Frau Königin, die neue Zofe, die ihr eingestellt habt, hält gar große Stücke auf sich. Sie behauptet, sie könne Flachs zum feinsten Faden spinnen, ein ganzes Pfund in nur einer Nacht. Seltsame Dinge gibt's.« Die Königin, verwundert, ließ das Mädchen kommen. »Du sagst, du könnest Flachs zum feinsten Faden spinnen, ein ganzes Pfund in nur einer Nacht? Dann tu's. Solch wundervolle Gabe will genutzt sein.« Voller Angst, man würde ihr nicht glauben, getraute sich das Mädchen nicht, zu sagen, sie habe solches nie behauptet. Kreidebleich von Angesicht folgte sie der Königin in ein Gemach. Hier stand auch schon der gröbste Flachs bereit, ein ganzes Pfund. Ein Spinnrad gleich daneben. Ein Diener kam herein mit Speis und Trank und dann ließ man die junge Frau allein. Verzweifelt trat das Mädchen zu dem Spinnrad. Es war das erste Mal, dass sie eins sah im Leben und konnte vorne nicht von hinten unterscheiden. Sie drehte an dem Rad, versuchte dies und jenes, doch was nun? Der Klump von Flachs erschien ihr größer als ein Berg. Sie zupfte sich ein wenig von dem Flachs heraus, sie wickelte und drehte, zog und zerrte, doch vergebens. Schließlich sank sie auf den Schemel vor dem Rad und schlug die Hände vors Gesicht und weinte. Da sprang die Tür auf und ein Weib trat ein. Gehüllt von Kopf bis Fuß in Schwarz, gebeugt und alt, mit Falten im Gesicht, sprach sie das Mädchen an. »Nanu, mein Kind, was fehlt dir? Welch Kummer lässt die Tränen fließen?« »Ach«, sprach das Mädchen zu der Frau, »auch wenn ich es euch sagte, so nützte es ja nichts, ihr könnt mir doch nicht helfen.« wer weiß«, sprach da die Frau, trat näher und sah so gütig aus und freundlich, dass da das Mädchen aufsah und erzählte. »Ach seht, ich soll in dieser Nacht noch Flachs zu Faden spinnen, ein ganzes Pfund, und hab's doch nie gelernt. Ich weiß nicht ein noch aus, noch wo beginnen.« »Das soll kein Kummer sein«, so sprach das Weiblein. »Das Spinnen ist mir wohl vertraut, lass mich nur machen. Nur eines sollst du mir versprechen. Am Tage deiner Hochzeit will ich eingeladen sein und du sollst mich nennen beim Namen einer Muhme. Die junge Frau versprach's, wenngleich sie noch von keiner Hochzeit wusste. Die Alte setzte sich ans Spinnrad und surr, da ging's los, dass gleich dem Mädchen schwindelte. »Leg dich nur schlafen«, sprach die Frau, »und bis zum Morgen wird das Garn gesponnen sein.« Vom leisen Sang des Spinnrads ganz getröstet, sank das Mädchen auf ihr Lager und war im Handumdrehen eingeschlummert. Beim ersten Hahnenschrei erwachte sie und blinzelte verschlafen und traute ihren Augen kaum. Da vor dem Spinnrad lag ein Berg von Wolle, gesponnen und gezwirnt, die Knäuel rund und schön. Sie fühlte eines mit den Händen. Der Faden war ganz ebenmäßig und so fein wie reinstes Spinnweb. Da kam auch schon die Königin herein und war natürlich über alle Maßen froh über das schöne Garn. Sie umarmte die Zofe und schickte sie, sich schlafen zu legen, auf dass sie sich erhole. In Windeseile verbreitete sich die Kunde von der wundersamen Gabe dieser neuen Zofe am ganzen Königshof, und schließlich kam er auch den anderen Mägden wohl zu Ohren. Sie spieen Gift und Galle, steckten die Köpfe wohl zusammen und tuschelten garstig. Sie überlegten hin und her, heckten dieses aus und jenes und ersannen schließlich einen zweiten Plan. Die zweitälteste Zofe ging zur Königin und sprach: »Frau Königin, die neue Zofe, die ihr eingestellt habt, hält gar große Stücke auf sich selbst. Sie behauptet nun, sie könne all das gesponnene Garn zu Tuch weben in nur einer Nacht.« Erstaunt und auch erfreut ließ die Königin die Zofe kommen. »Du sagst, du könnest all das feine Garn zu Tuch verweben in nur einer Nacht? Dann tu's, solch wundervolle Gabe will genutzt sein.« Aus Angst, man könne ihr nicht glauben, getraute sich das Mädchen wieder nicht zu widersprechen. Verzweifelt folgte sie der Königin zu dem Gemach, in dem der Webstuhl schon bereit stand. Der Korb mit Garn stand gleich daneben, Speis und Trank war auch bereit. Allein in dem Gemach, zurückgelassen, ging das Mädchen auf den Webstuhl zu. Wo war hier vorn? Wo hinten? Was nur war zu tun und was zu unterlassen? Sie nahm ein Knäuel auf und wickelte den Faden mehrfach um den Rahmen, doch vergeblich. Das Wissen, das die Mutter nicht vermittelt, war nicht zu haben, so im Handumdrehen. Da sank sie auf den Schemel und begann gar bitterlich zu weinen. Und wieder sprang die Tür auf und ein Weib trat ein. Dieses war ganz in Rot gekleidet und blickte freundlich auf die junge Frau. »Was ist dir, Kind? Welch Kummer lässt die Tränen fließen?« »Ach«, sprach das Mädchen zu der Frau, »auch wenn ich es euch sagte, so nützte es ja nichts, ihr könnt mir doch nicht helfen.« »Wer weiß, wer weiß?« sprach da das Weibchen, und das Mädchen fasste Zuversicht und sprach: »Seht ihr, ich soll heut Nacht noch all dies Garn verweben und weiß gar nicht, wie man's macht.« »Wenn's weiter nichts ist«, erwiderte die Alte, »ich will's schon richten. Das Weben ist mir wohl vertraut. Nur eines sollst du mir versprechen. Am Tage deiner Hochzeit will ich eingeladen sein, und du sollst mich beim Namen einer Muhme nennen.« Auch hier versprach das Mädchen alles gern, und als es morgens früh erwachte, sah es Tuch, so weiß wie Schnee und weich wie Daunen, fertig vor dem Webstuhl liegen. Und als die Königin hereintrat, um das Werk zu betrachten, war sie über alle Maßen erfreut, umarmte die Zofe und schickte sie, sich auszuruhen. Und wiederum gelangte auch diese Kunde sehr bald an das Ohr der übrigen Zofen. Grün vor Neid steckten sie auch dieses Mal die Köpfe zusammen und tuschelten garstig. Sie überlegten hin und her, heckten dieses aus und jenes und ersannen schließlich einen dritten Plan. Nun ging die jüngste der Zofen zur Königin. »Frau Königin, Die neue Zofe, die ihr eingestellt habt, hält wirklich gar zu große Stücke auf sich. Nun behauptet sie gar noch, sie könne all das Tuch, das sie heute Nacht gewebt hat, zu Hemden nähen, in nur einer Nacht. Das ist doch nun wirklich zu sehr geprahlt. Die Königin ließ das Mädchen rufen und sprach wieder zu ihr wie die Male zuvor. Dann führte sie sie in eine Kammer, in der ein Schneidertisch stand. Nadel und Zwirn, Schere und Maß lagen darauf. Speis und Trank zur Stärkung wurden noch gebracht, und man ließ die Zofe, die wiederum sich nicht zu widersprechen getraut hatte, allein. Und wie in den zwei Nächten zuvor, wusste die junge Frau nicht aus noch ein. Zwar brachte sie einen Zwirn auf die Nadel, doch was nun? Vom Maß nehmen, schneiden und nähen verstand sie nichts. So saß sie und weinte bitterlich in ihrer Not, als die Tür aufsprang. Und auch diesmal trat ein Weib herein, und die war ganz in Weiß gekleidet. Freundlich sprach sie das Mädchen an, was ihr fehle. Und weinend antwortete die Magd, dass es ja doch nichts nützen könne, wenn sie es sagte, da ihr doch nicht zu helfen sei. Doch die Freundlichkeit, mit der das Weib sie weiter ansprach, half. Und das Mädchen klagte ihm sein Leid. »Dieses Tuch in Hemden verwandeln, wenn's weiter nichts ist«, sprach die Alte lächelnd. »Leg dich nur schlafen, ich werd's schon richten.« Und auch diesem Weib musste die junge Frau versprechen, es zu seiner Hochzeit zu laden und es mit Muhme anzureden. Sie versprach es gern, wenngleich sie von keiner Hochzeit wusste, und schlief ein, nur um am anderen Morgen 12 fertige Hemden vorzufinden, sauber und ordentlich, genäht mit den feinsten Stichen und so blütenweiß wie Schnee. Als nun die Königin hereintrat, um das Werk zu betrachten, klatschte sie beim Anblick der Hemdchen begeistert in die Hände. Dann umarmte sie die junge Frau und sprach, »Wenn du ihn leiden magst, so sollst du meinen Sohn zum Manne haben.« Eine solch fleißige und geschickte Frau ist mir gerade recht als Schwiegertochter. Denn du musst nie viel Gesinde anheuern, sondern kannst selbst spinnen, weben und nähen. Das Mädchen mochte den Königssohn gar wohl und wollte ihn gern heiraten. Und so wurden die Hochzeitsvorkehrungen getroffen. Alles wurde geschmückt und in der Küche wurde gebacken und gebraten, gekocht und geschmelzt. Doch in die Freude der jungen Frau mischte sich immer mehr Sorge und Angst. Denn was sollte nur werden, wenn je herauskam, dass sie des Spinnens, Webens und Nähens gar nicht mächtig war? Als der Tag der Hochzeit kam, begaben sich die beiden jungen Leute zum Jawort und bekamen den Segen der Königin noch dazu. Als man sich zu Tisch begeben wollte, flog die Tür auf und herein traten 3 alte Weiber. Die erste war ganz in Schwarz, die zweite in Rot und die dritte in reinstes Weiß gekleidet. Freudig eilte die Braut des Prinzen zu ihnen, umarmte eine nach der anderen und rief, »O, ihr Muhmen, wie gut, dass ihr gekommen seid! Setzt euch, esst und trinkt und feiert mit uns!« Verwundert dachte sich der Prinz, welch seltsame Verwandtschaft seine Braut doch habe, und als die Weiber sich zum Tisch begaben, sah er, dass sie in der Tat sehr seltsam waren. Die Schwarze hatte einen riesigen Plattfuß, den sie kaum unter den Tisch brachte. Der Prinz sprach verwundert zu ihr, »Mütterchen, woher habt ihr den Plattfuß?« »Vom Treten, Majestät, vom Treten!« Saß ich doch mein Lebtag am Spinnrad und musste spinnen. Und alles, was mir zum Dank davon geblieben ist, ist dieser platte Fuß. Ja, ja. Als die Rote sich dem Prinzen gegenüber an der Tafel niederließ, sah er, dass sie einen großen Buckel auf dem Rücken trug. »Mütterchen«, fragte der Prinz besorgt, »woher nur kommt denn dieser Buckel, den ihr da spazieren tragt?« »Vom Weben, Majestät. Vom Weben saß ich doch mein Lebtag am Webstuhl und musste immer vor und zurück, und der Buckel da ist alles, was mir zum Dank geblieben ist.« Der Prinz gar nicht bemerkend das verschmitzte Lächeln seiner Braut, sah auf zur dritten Frau, die sich gerade langsam und ganz tastend nur zum Tisch begab. Ihre Augen waren winzig, feuerrot und tränten immerfort. »Mütterchen«, fragte der Prinz auch diese, »woher sind eure Augen nur so rot?« »Vom Nähen, Majestät, vom Nähen. Habe ich doch mein Lebtag nichts anderes getan, als nur genäht. Und vom Starren und Nähen und Starren und Nähen sind sie so rot und voller Tränen, und das ist mein ganzer Lohn. Ja, ja.« Da beugte der Prinz sich zu seiner Braut und flüsterte ihr etwas zu. Die junge Frau nickte und schlug dann die Augen nieder. Da erhob sich der Prinz und verkündete so laut, dass es jeder, auch seine Mutter, hören musste: »Nie mehr soll meine liebe Braut spinnen, weben oder nähen müssen.« Und damit löste sich die Angst des Mädchens auf in Wohlgefallen, und sie erfreute sich von da an jeden Tag des schönen Lebens. Die drei alten Muhmen aber verschwanden nach dem Fest und wurden seither nie wieder gesehen.
Sonne.